Herzlich willkommen zum BVL Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute spreche ich mit Professor Christian Kille und Markus Meissner, den beiden Initiatoren der Initiative Die Logistik Weisen, über die Zukunft des Logistikstandortes Deutschland. Das ist ein Thema, für das sich eigentlich jeder von euch interessieren sollte. Los geht's. Hallo Christian, hallo Markus, herzlich willkommen zum BVL Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Schön, dass wir dabei sein dürfen.
Es freut mich sehr.
Wir haben gerade gesagt, Christian, langsamer Zeit. Wir kennen uns vermeintlich schon so lange und du bist das allererste Mal im Podcast. Nach 250 noch was Folgen wird es endlich mal Zeit, dass du hier zu Gast bist. Wir hätten wahrscheinlich schon viel früher Themen gehabt, aber heute ist es endlich mal soweit. Willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke. Es freut mich auch sehr.
Und Markus, wir hatten schon mal das Vergnügen. Ja. Ist auch schon einige Zeit her über ein anderes Thema. Deshalb auch willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist und freue mich auf das Gespräch heute, denn wir haben ein sehr, sehr wichtiges Thema, was eigentlich alle unsere Zuhörenden angehen sollte. Und zwar wollen wir über die Zukunft des Logistikstandorts Deutschland sprechen. Sehr wichtiges Thema, ein dickes Brett. Wir wollen uns mal heute ranwagen und ich hoffe, dass viele Leute zuhören, denn diese Zukunft geht uns alle an. Alle Leute, die den BVL-Podcast hören, sollten eigentlich Interesse daran haben, wie es um die Zukunft des Standorts der Logistik in Deutschland bestellt ist. Warum spreche ich eigentlich mit euch beiden drüber? Ihr beide seid Initiatoren der Logistikweisen. Die meisten der Zuhörenden dürfen die Logistikweisen kennen, aber vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund des Ganzen. Markus, erklär uns vielleicht ganz kurz, ihr seid Initiatoren, ihr habt das Ganze damals ins Leben gerufen. Was hat es mit dieser Initiative, die Logistikweisen, eigentlich auf sich? Was habt ihr vor? Was könnt ihr bewirken vor allem auch?
Boris, da hat es ja gerade angedeutet, dass das Thema Logistik uns irgendwie alle angeht. Und Christian und ich, wir haben uns immer wieder darüber unterhalten, wir sollten doch mal das Thema in etwas offenerer Runde mit Experten positionieren, diskutieren, eigentlich auch in einem Sinne, dass man fast ein Kamingespräch hat und daraus ist dann aber auch die Idee entstanden, diesen Expertenkreis zu manifestieren, zu installieren, ihm auch eine gewisse Zielsetzung zu geben, nämlich eine Lücke, die wir erkannt haben, dass es keine Prognose für die Logistik, wie sie sich entwickeln wird, keine belastbare Prognose, vor allem quantitativ, für den Standort Deutschland gibt. Das war so ein Aufhänger. Und wir haben dann unter unserem Kreis von anderen Experten, die wir schon kannten, herumgefragt, ob da Interesse besteht. Und wir sind auf großes Interesse gestoßen und haben diesen Kreis dann 2014 etabliert, also schon vor mehr als 10 Jahren, und treffen uns seither zweimal im Jahr und erstellen jährlich einen Bericht, sowohl mit dieser zahlenbasierten Prognose für die Entwicklung als auch qualitativen Handlungsempfehlungen für Unternehmen, aber sicherlich auch interessant für die Politik, da das eine oder andere, was wir uns erarbeiten, mit aufzunehmen.
Christian, wieder was anzufügen. Wer ist Teil dieses Kreises? Wie setzt sich dieser Kreis zusammen und wie wird er vor allem rekrutiert? Ihr seid die Initiatoren, ihr seid seit Anfang an, seit über 10 Jahren dabei. Ihr seid sozusagen gesetzt, aber der Kreis selber verändert sich auch, ne? Also der wird ständig neu gewählt oder wie sieht das genau aus?
Gewählt eher nicht. Also da haben wir nicht eine demokratische Phase, die das Ganze, sondern es läuft über Empfehlungen. Wir haben so gewisse Prämissen aufgestellt, die jemand mitbringen sollte. Es sollte auf jeden Fall aus einer Führungsposition kommen. Das heißt von den verschiedenen Segmenten, die wir bedienen. Wir wollen die gesamte Logistik abbilden. Klar wird aus dem Industriehandelsbereich nicht der CEO von BMW oder von Mercedes bei uns sein, sondern natürlich der Logistikverantwortliche. Aber wir wünschen es schon, dass jemand bei Logistikdienstleistungen zum Beispiel aus der Geschäftsführung kommt. Also es sollte schon jemand sein, der das große Bild vor Augen hat. Wir versuchen in diesem doch relativ kleinen Kreis, also es sind ja 30 ungefähr, die sich dort in dem Kreis sind, eine gewisse Breite abzubilden. Das heißt, wir möchten alle Bereiche der Logistik, die auf der Seite der Angebots herrscht, Logistikdienstleistung, der Nachfrage, Industrie und Handel und auch der IT-Serviceleistungen für die Logistik, Menschen vertreten sind. Und dadurch versuchen wir, diesen Kreis zusammenzusetzen, dass die Positionen alle vertreten sind. Und deswegen soll die Expertise gegeben sein, und wir gehen da über Empfehlungen. Also das heißt, wir bekommen entweder Empfehlungen aus der Branche, aus dem Wirtschaftsbereich Logistik, wir bekommen Empfehlungen aus dem Kreis oder wir haben selbst irgendwann mal jemanden kennengelernt, der doch interessant sein könnte und reinpassen könnte. Immer mit dem Hintergrund, wir wollen die Lücken füllen, die wir sehen und es muss einen Mehrwert bedeuten. Und ich möchte es auch nochmal ganz deutlich machen, es ist alles ehrenamtlich, was da passiert. Niemand von uns aus dem Expertenkreis verdient dabei Geld oder so, oder da ist kein Geschäftsmodell dahinter, sondern es ist wirklich so, dass wir uns die Zeit dafür nehmen und uns für den Wirtschaftsbereich Logistik engagieren möchten damit.
Jetzt habt ihr eben ja schon erwähnt, dass ihr idealerweise auch gerne was bewegen wollt mit der ganzen Sache. Ist nicht damit getan, dass man sich regelmäßig trifft, dass man einen Expertenkreis aufstellt und irgendwie eine tolle PowerPoint oder ein PDF erstellt, das veröffentlicht und dann war es das, sondern eure Hoffnung ist ja auch, Dinge anzusprechen, Probleme anzusprechen, Herausforderungen klar zu benennen, um dann auch Veränderungen herbeizuführen. Hat es in diesen 10 Jahren schon signifikante Ergebnisse gegeben, wo ihr sagt, da haben wir wirklich was bewegt, wir haben da wirklich auf ein Problem aufmerksam gemacht und da wurden wir auch beispielsweise von der Politik gehört? Gibt es so einen klassischen Fall, ein gutes Beispiel, wo wir sagen würden, da ist uns echt das gelungen, was wir eigentlich ursprünglich mit diesem ganzen Expertenkreis, mit den Logistikweisen eigentlich vorhatten?
Also für die Wirkung in die Politik, da sind wir aktuell noch zurückhaltend, um da jetzt wirkliche Erfolge als unsere Erfolge uns anheften zu können. Die Resonanz kommt viel stärker aus der Praxis, aus dem Wirtschaftsbereich, wo dann nach unserem Eindruck auch der Bericht viel deutlicher oder intensiver gelesen wird und die Handlungsempfehlungen, die wir dort abgeben und die verschiedenen Bereiche, die wir versuchen zu adressieren, sicherlich bei den Unternehmen zu Erkenntnissen führen, zu Umdenken oder vielleicht auch zu Entscheidungen. Beispiele wären natürlich, wir haben für über viele Jahre das Thema Digitalisierung sehr weit hochgehoben. Wir haben den Fachkräftemangel angesprochen. Wir haben aber auch das Mindset, Unternehmenskultur, gerade beispielsweise in mittelständischen Dienstleistungsunternehmen thematisiert. Ich denke, da sind Handlungsempfehlungen entstanden, die dann von verschiedenen Unternehmen auch aufgegriffen wurden.
Das ist nochmal ganz wichtig, weil diese Handlungsempfehlungen sind nicht immer nur an Politik gerichtet. Gut, dass du es nochmal sagst, weil es ist ja auch schön, sich hinzusetzen und zu sagen, ja, hier ist unser Bericht und hier sind die Handlungsempfehlungen, Politik, mach mal. Das ist ja auch nicht der Fall, sondern viele der Handlungsempfehlungen ziehen ja gerade auf die Branche ab, wie wir uns ändern müssen, was wir intern machen müssen, in den Verbänden, in den Unternehmen selber, um solche Veränderungen voranzutreiben. Und nicht nur Politik ist gefragt.
Vielleicht darf ich da noch ergänzen. Du hast ja gerade die Periode der letzten 10 Jahre angesprochen. Und wenn wir uns vor Augen führen, in den 2010er Jahren, als wir die Initiative gegründet haben und eigentlich schon die Notwendigkeit als dringend betrachtet, waren wir ja noch in Deutschland als Logistikweltmeister unterwegs. 2010, ja. 2012, 2014, 2018 sind wir jeweils von der Weltbank dazu gekürt worden. Auch aus gutem Grund. Verschiedene Faktoren fließen da ja mit ein. Da sind wir heute im Jahr 2025, denke ich, weit davon entfernt, dass wir uns diesen Titel nochmal holen können. Insofern halte ich es für noch notwendiger, dass wir den Fokus auf die Logistik legen und diese Logistik als einen ganz wesentlichen Erfolgsfaktor für die deutsche Wirtschaft auch betrachten und das immer wieder dafür die Fahne hochhalten.
Also ich möchte da auch so ein bisschen diese lange Linie gerne sehen, weil genau diese, wir haben keine durchbrechende Idee entwickelt, bei der dann auf einmal alle gesagt haben, Gott sei Dank haben die Logistikweisen das mal in die Welt gesetzt, damit es dann auch endlich aufgenommen wurde, sondern wir sehen das ja langfristig. Und genau wie Markus es gesagt hat, wir adressieren Themen, die sicherlich für alle bekannt sind, aber wir versuchen immer wieder dort etwas beizutragen, dass man es konkretisieren kann, dass man merkt, okay, man ist auf dem richtigen Weg als Unternehmen oder eben wir sollten da ein bisschen justieren. Und wenn ich da eine kleine Anekdote mit reinbringen kann, denn wir haben wirklich jedes Jahr 2 Gipfel geführt, auch bei Corona-Zeit, natürlich dann remote. Aber ich meine, dass diese Ergebnisse, die wir damals im März 2020 generiert haben, eine sehr wichtige Orientierung für diese Unsicherheit gewesen ist, die die Unternehmen, die Menschen hatten zu dieser Zeit. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt mit unserer Initiative nicht konkret eine Lösung, eine Handlungsempfehlung oder so rausgreifen können und sagen, Mensch, wir haben damit den Nobelpreis verdient, sondern das ist eher die lange Linie, die dann immer wieder etwas beiträgt.
Ja, jetzt hat er aber gerade angesprochen, richtigerweise, dass wir in 2010er Jahren mal Logistik-Weltmeister waren und Markus, du hast gerade gesagt, davon sind wir weit entfernt. Können wir mal kurz nachzeichnen, Christian, vielleicht fängst du an, so nachzeichnen, was ist denn eigentlich passiert? Wo sind wir da falsch abgebogen? Warum sind wir heute 2025 gefühlt so weit entfernt? Was ist da schiefgelaufen, bevor wir eine aktuelle Bestandsaufnahme machen, wie es heute aussieht, 2025, aber so mal in Grobform nachskizzieren, was ist passiert in den letzten 15 Jahren?
Ich glaube, da muss man sogar noch weiter nach hinten fahren und wenn man sich das anschaut, du fängst ja in dem Fall eher von den Schwächen an, ne? Was haben wir denn derzeit für Schwächen? Warum sind diese Schwächen überhaupt aufgekommen, dass die so stark zum Tragen gekommen sind, dass sie jetzt dazu geführt haben, dass wir Logistik-Weltmeister nicht mehr so schnell werden? Und da sind gesellschaftliche Veränderungen, das sind technologische Veränderungen, das sind politische Veränderungen, die über die letzten 20, 30 Jahre wahrscheinlich zusammenzutragen sind. Wenn ich mir das anschaue, was ja allgemein auch immer wieder aufs Tablett gebracht wird, es ist die Bürokratie, es ist die Verkehrsinfrastruktur, es ist auch eine gewisse gesellschaftliche Behäbigkeit. Es ist nicht mehr dieses Los geht's, wir wollen jetzt etwas bewegen, sondern es ist eine gewisse Wohlstandsbequemlichkeit da. Und das ist ja nicht gestern, vorgestern oder vor 3 oder vor 5 Jahren passiert, sondern das ist ja in den letzten 10, 20 Jahren passiert, dass da nichts vorwärts gegangen ist. Und da haben wir lange von der Substanz leben können und das ist nicht mehr möglich, weil zu viel bröckelt. Es sind zu viele Herausforderungen, die auf den Wirtschaftsstandort und natürlich dementsprechend auf den Logistikstandort Deutschland einprasseln. Denn hast du ein marodes Haus und es kommt ein Sturm, dann fliegt dir das Dach weg. Aber solange der Sturm nicht da ist, könnte es dicht bleiben.
Du hast ja jetzt Schwächen gerade beschrieben. Ich will es nicht vorweggreifen. Wir sprechen jetzt vielleicht nochmal über die Schwächen aktuell und in der Zukunft. Würdest du so weit gehen und zu sagen, die Schwächen, die uns in diese Situation gebracht haben, sind auch noch dieselben Schwächen, die uns auch jetzt noch Kopfzerbrechen bereiten und die immer noch nicht gelöst sind? Oder gibt es Schwächen, die wir irgendwie behoben haben? Gab es Herausforderungen, die wir gut gemeistert haben, wo wir vor 10 Jahren noch gesagt hätten, das wird ein Riesenproblem, das wird uns auf die Füße fallen? Da haben wir noch die Kurve gekriegt? Oder ist es im Prinzip so, dass die Schwächen, die du mir vor 10 Jahren hier in so einem Podcast aufgezählt hättest, noch dieselben Schwächen sind, die wir heute 2025 besprechen?
Ich fühle mich angesprochen, weil ich ja das auf den Tisch gelegt habe. Und Markus, ja, du kannst es noch weiter ergänzen. Ich denke mal, was wir wirklich gut gemeistert haben, ist die Corona-Zeit. Also da kam die Stärken wirklich zum Tragen. Wir machen das nachher noch, aber die, ja, den ganzen Logistikstandort Deutschland ausgemacht haben. Mhm. Und da muss man sagen, da hat sich's gezeigt, wo ein Feuer besteht, wo man etwas entfachen kann, noch etwas weiter aufbauen kann, um die Logistik stark zu machen. Aber was ist denn zu dem Zeitpunkt auch passiert? Man hat manche Regularien aufgebaut, aus Hygienefaktoren und so weiter. Aber andere hat man ein bisschen reduziert und hat mal machen lassen. Und das hat da ganz gut funktioniert zu diesem Zeitpunkt. Gelöst haben wir sicherlich auch ein paar Entwicklungen, wie zum Beispiel der Zuzug von Fachkräften. Das heißt, dort wurden einige Zugänge etwas leichter realisiert, als es vor 20, 30 Jahren der Fall gewesen ist. Also das ist einfacher mittlerweile geworden. Also da ist es etwas besser geworden.
Markus, dem noch was anzufügen?
Ja, ich habe immer vor Augen, dass in diesen 20er Jahren das, was uns schon ausgezeichnet hat, wo wir immer noch große Stärken besaßen und auch heute noch besitzen, nämlich auf der Angebotsseite, ja, die ganzen sowohl Global Player als auch mittelständischen Firmen, die als Dienstleister im Logistikbereich unterwegs sind und ihre Services anbieten, die mit ihrer Flexibilität und auch noch vorhandenen innovativen Einstellungen haben natürlich sehr gut reagiert in der Krise. Und wir konnten dann die Schwächen, die nach wie vor und damals schon vorhanden waren, die eher aus dem Standortfaktoren sich beziehen oder wie Christian auch ausgeführt, aus dem gesellschaftlichen Wandel, die waren in dem Moment in den Hintergrund getreten. Mhm. Und die Stärken, wie gesagt, Qualität des Angebots, die haben uns auch lange Jahre davor bewahrt und bewahren uns immer noch vor einem rasanteren Abstieg in Deutschland. Mhm. Wir müssen es ganz klar so formulieren.
Okay, dann lass uns mal wirklich ins aktuelle Jahr 2025 springen. Ihr habt euch in diesem Jahr schon 1 oder 2 Mal getroffen in diesem Kreis, habt die Lage aktualisiert, habt die Lage bewertet. Wie würdest du aktuell, Christian, die Lage zusammenfassen? Wie steht es aktuell um den Logistikstandort Deutschland, basierend auf eurer Analyse, die ihr gemacht habt?
Also es ist, man redet ja in 2025 von einem möglichen Rezessionsjahr im BIP, im Gesamt. Wir reden in der Logistik von einer weiteren Rezessionsjahr. Also es wird real weniger für die Logistik zu tun sein. Dadurch, dass es alles so unsicher ist und wir nicht diese Ressourcen haben, um ein richtig gutes Modell aufzubauen wie die Wirtschaftsweisen, die da ein Millionenbudget haben, gehen wir mit einem Korridor rein. Das heißt, diese minus 0,5 bis minus 0,8%, von denen wir jetzt ausgehen, real, dass die Logistik an Marktvolumen generieren kann, also in dem Fall reduzieren kann, bedeutet ja, dass es wirklich echt heftig ist, was dort für die Logistik für eine Situation ist. Und wenn man auch die Erwartungen sich anschaut, die Geschäftslage und die Investitionsbereitschaft und so, auch da sind die negativ ausgerichtet, die Einschätzungen. Alle sind eher vorsichtiger und abwartender, auch vor dem Hintergrund, weil es ja eine abgeleitete Funktion ist. Also das heißt, wenn die Industrie und der Handel nicht funktioniert, dann hat die Logistik auch nicht so viel zu tun. Und es ist einfach gerade so, dass die Stimmung nicht besonders gut ist und dementsprechend kann es in der Logistik gar nicht besser sein. Und wir haben es nach unten korrigiert, ja.
Ist denn diese Korrelation zwischen dem, was die Logistikbranche an Umsatz, an Business generieren kann und der Lage der Allgemeinwirtschaft, also der Industrie und des Handels, immer korreliert es immer 1:1 oder gibt es auch Beispiele, wo das abgekoppelt ist?
Es ist nicht 1:1, es ist nicht eine wirkliche proportionale Zusammenhang, denn es verändert sich das Logistikangebot auch. Also das heißt, die Mehrwertleistungen, die die Logistik erbringt, sind höherwertiger, werden immer höherwertiger und dadurch kann der Anstieg um einiges größer sein, als es das Wirtschaftswachstum widerspiegeln kann, weil nämlich einzelne Montage- und Konfigurationsleistungen übergeben werden an die Logistik, in den Verantwortungsbereich der Logistik übergeben werden. Und dadurch sind dort ja ganz anders bepreiste Leistungen dahinter. Mhm. Und deswegen ist da eine gewisse Abkopplung. Aber es geht auch in die andere Richtung. Sobald der Wirtschaft es nicht so gut geht, geht es der Logistik noch schlechter. Dann geht auch der Preiskampf los, dann gehen die, dann werden die Kapazitäten werden zurückgefahren, weil man eben davon abhängig ist, dass die Auftraggeber auch funktionieren. Und das Problem ist halt, dass die Logistik noch von vielen Unternehmen als Kostenfaktor gesehen wird und dann wird da rumgeschraubt. Also mehr an nicht an der Leistung, dass man sagt, wir möchten weiterhin eine gute Leistung anbieten, sondern wir möchten es zu weniger Kosten haben. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht problematisch ist, immer noch in der Vorstellung, wie man eigentlich von der Logistik profitieren kann.
Ja, Markus, der aktuellen Situation des Logistikstandorts Deutschland noch was anzufügen?
Ja, wir haben natürlich durch einige politische Entscheidungen, da möchte ich nur mal Verkehrswegeplan oder Sondervermögen ins Spiel bringen, einen gewissen Ausblick nach vorne, dass sich Dinge verändern können. Die Politik, insbesondere natürlich jetzt die schwarz-rote Koalition, hat einiges in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, was in die richtige Richtung geht. Wir müssen natürlich vor allem an der Infrastruktur ansetzen. Aber Geld bereitzustellen heißt natürlich noch nicht, es auch sinnvoll eingesetzt zu haben und die Projekte auch auf die Straße gebracht zu haben oder auf die Schiene oder wie auch immer. Da sind wir noch ganz am Anfang und da gibt es natürlich auch erhebliche Zweifel mit dem Blick nach vorne, ob das allein eine Frage der Finanzmittel ist oder ob das Thema Mindset, Bürokratiehindernisse und sicherlich auch ein paar andere Themen, nochmal Demografie oder bei der Digitalisierung hinterherhinken oder unsere Energiepolitik, ob das alles schon richtig aufgesetzt ist. Da sind wir noch nicht, denke ich, auf dem besten Wege.
Das ist ein guter Hinweis. Das ist also das, was im Koalitionsvertrag drinsteht, ist eine Sache, was dann von der Regierung umgesetzt wird, ist eine ganz andere Sache. Und dann, wie es von der Wirtschaft tatsächlich umgesetzt wird, auf die Straße gebracht wird und vor allem auch in welchem Zeitrahmen. Es ist ja auch nicht damit geholfen, dass in 20 Jahren die Infrastruktur steht, sondern das muss ja auch schnell passieren. Da kommen also noch viele Faktoren zusammen. Aber du hast eben schon mal angedeutet oder angefangen zu beschreiben, was eigentlich die Stärken sind. Weil wir reden ganz, ganz oft darüber, was unsere Probleme sind und wo wir nochmal aufholen müssen und wo wir den Anschluss verlieren. Lass uns wirklich mal kurz Zeit nehmen, um einfach nochmal zu besprechen und darzustellen, was eigentlich aktuell noch die Stärken sind, die uns immer schon stark gemacht haben, also den Logistikstandort Deutschland stark gemacht haben. Und du hast, Markus, eben auch schon gesagt, die haben uns hin und wieder schon mal das Leben gerettet sozusagen oder haben uns vor einem weiteren Abrutschen bewahrt. Lass uns das nochmal ganz fein, säuberlich einmal kurz beschreiben, worin bestehen denn die Stärken, auf die wir begründeterweise auch heute noch stolz sein können, was nicht irgendwie so ein falscher Stolz ist oder irgendwie Wunschdenken, sondern tatsächlich valide Stärken, auf die wir aufbauen können. Christian.
Dann hake ich ein Ja. Also Markus, du hast es ja gesagt, die Angebotsstruktur, wir haben Spitzenunternehmen, die also wirklich weltweit einen hervorragenden Ruf haben. Wir haben ein Know-how, ob es jetzt in der Umsetzung von logistischen Leistungen ist oder das ist weltweit wirklich einzigartig, weil das schon eine richtige Kultur sich entwickelt hat, mit der Logistik sich auseinanderzusetzen. Und das sieht man auch in der Forschung, in der Wissenschaft, mit den Leuchttürmen, die in Dortmund, in Hamburg, in Dresden, in Berlin zu finden sind, in München zu finden sind. Stuttgart, also eigentlich kann man fast jede größere Stadt nennen, weil dort überall ein Logistiklehrstuhl und eine renommierte Persönlichkeit sich mit der Logistik auseinandersetzt. Wir haben dadurch auch wirklich Projektmanagement, Projektumsetzungs-, methodisch, analytisch hervorragende Persönlichkeiten in Unternehmen, die Logistikprobleme lösen können, die die Fragestellung aufsetzen können. Die Unternehmen können auch relativ gut dann das skalieren. Das heißt, sie haben die Idee, sie wissen, wie sie etwas logistisch neu lösen können, vielleicht mit neuen digitalen Tools, mit neuen Prozessgestaltungen. Und es ist dann nicht nur ein kleiner Pilot und dann muss man mal gucken, wie es funktioniert, so wie es in vielen Bereichen, anderen Bereichen der Industrie bei uns oft passiert, sondern dort haben sie die Fähigkeit, es zu skalieren. Und da sind Netzwerke wie die BVL eine der großen Stärken, wie es die CSCMP in den USA genauso ist, dass dort sich Menschen austauschen, Expertinnen, Experten zusammensetzen, um dann auch wirklich versuchen, das in den Markt hereinzubringen. Im Verhältnis haben wir immer noch eine hervorragende Verkehrsinfrastruktur. Wir haben viel drüber, keine Frage, es gibt viele Lücken und viele Dinge, die müssen wir lösen. Ich rede gar nicht über die Bahn, weil das ist ja wirklich ganz offensichtlich, aber gerade die Straße, wo der meiste Transport stattfindet, die sind wirklich noch gut ausgebaut und man muss ja nur mal in andere Länder fahren, die in dem oberen Bereich der Logistikstandorte mitspielen. Da ist es dann auch nicht so gut gediehen mit der Verkehrsinfrastruktur Straße. Also wir sind immer noch gut dabei und wir sind relativ gesehen auch immer noch relativ verlässlich. Aber das ist das, was Markus auch angegeben hat. Wir leben von der Substanz. Also es sind viele Länder, die nachziehen, teilweise auch schon überholt haben. Aber wir sind immer noch gut dabei. Wir müssen dieses Asset, diese Fähigkeit auch nach vorne halten. Und deswegen haben wir immer noch eine gute Marke Made in Germany. Das ist weltweit von gutem Ruf. Und wenn wir sagen können, Logistics Made in Germany, dann guckt man erstmal hin und sagt, das muss eine ganz gute Lösung sein. Das kann man sich mal genauer anschauen.
Ich finde es spannend, dass du Infrastruktur als eine der Stärken hier darstellst, weil in der Tat, wenn man der öffentlichen Diskussion folgt, dann würde man denken, okay, also das ist definitiv eine so einer riesigen Schwächen, riesiges Herausforderung. Das wird unser Klotz am Bein sein für viele, viele Jahre, weil geht alles drunter und drüber. Bahn ist nicht pünktlich, Infrastruktur marode, Schienennetz funktioniert nicht, Straßen, Brücken, alles muss erneuert werden. Was du jetzt gerade darstellst, ist immer noch, trotz all diesen Kritikpunkten, trotzdem noch was Solides, worauf man aufbauen kann und im Vergleich zu anderen Ländern immer noch top-notch.
Nicht modern, aber es funktioniert und wir haben ein breites Netz an Infrastrukturen. Ich denke, das ist ganz entscheidend. Wir haben natürlich auch den Standortvorteil, als Deutschland im Zentrum von Europa zu liegen. Das hat große Vorteile für die Logistik und wir haben Zugriff auf alle Verkehrsträger. Und die sind bei uns gut entwickelt nach wie vor in Deutschland. Diese Kombination ist erstmal eine gute Basis, ein großer Vorteil. Aber wir brauchen natürlich auch jetzt viel Geld und die richtigen Ansätze, um diese Infrastruktur wieder auf Top-Notch, so wie du es gerade gesagt hast, Boris, zu bringen, weil das ist sie nicht.
Genau, wir fahren in einem alten Mercedes, der ordentlich dampft und raucht. Er fährt noch gut und wir wollen aber wieder einen neuen Mercedes haben, um jetzt irgendeine Automarke ins Spielfeld zu bringen.
Wir fahren den Mercedes 190D, meinst du, aber wir müssen langsam in Elektro umsteigen?
Ja, richtig.
So krass vielleicht nicht formuliert.
Aber wir haben noch einen Vorteil vergessen des Standorts. Das geht in die Richtung Kompetenz und Skillset, aber auch viel an Industrie, die vorhanden ist, die relativ wichtig für die Logistik ist. Alles, wo automatisiert werden soll und muss in Zukunft, da sind wir ja als Deutschland vom Anlagenbau bis in die IT rein gut aufgestellt. Viele Unternehmen beschäftigen sich mit diesen Themen in Deutschland und sind hier Weltmarktführer im weiteren Sinne. Das ist auch ein großer Standortvorteil.
Ich habe noch eine allgemeine Frage, die ist vielleicht ein bisschen provokante Frage, aber inwieweit haben denn die logistiktreibenden Unternehmen, beispielsweise Logistikdienstleister, überhaupt so ein gesteigertes Interesse, wie es um den Logistikstandort Deutschland geht? Denn wenn ich auf die Großen schaue, die sind global tätig, die sehen ihre Wachstumsfelder für die Zukunft eher in Asien, in Lateinamerika, jetzt zunehmend auch wieder in Nordamerika, Afrika ist noch ein riesengroßes Spielfeld beispielsweise. Inwiefern ist denen das eigentlich wichtig oder sagen die, ja gut, Deutschland, Blütezeit ist vorbei, in Zukunft wird unser Umsatz und unser Wachstum aus anderen Märkten kommen. Inwiefern liegt den Beteiligten eigentlich diese Wertigkeit des Logistikstandorts Deutschland so am Herzen, wie wir es jetzt hier gerade besprechen? Das ist eine provokante Frage, aber trotzdem in den Raum gestellt, weil wir haben es hier nicht nur mit Mittelständlern zu tun, die nur in Deutschland operieren, sondern mit großen internationalen Organisationen, die im Zweifel sagen, ja, Deutschland ist absteigend, da bauen wir im Zweifel Arbeitsplätze ab, da erwarten wir kein Wachstum. Wir gehen nach Asien, wir gehen nach Lateinamerika oder wie auch immer.
Naja, Deutschland hat die Zentralität einfach immer noch. Und das heißt, egal, bleiben wir in Europa, egal wo die Unternehmen sich vielleicht hinbewegen, weil sie günstiger produzieren möchten, der Kunde ist eventuell auf der anderen Seite von Europa und es muss distribuiert werden, die Güter. Und gerade, weil du die Logistikdienstleister angesprochen hast, die sitzen dann wie die Spinne im Netz in Deutschland in der Mitte und sind natürlich daran interessiert, dass es funktioniert, aus Deutschland heraus zentral orientiert auch die Distribution von den Waren, die, und jetzt gehen wir weltweit, auch vielleicht aus China oder Afrika oder was weiß ich woher, den 480 Millionen, je nachdem, man muss ja nicht die EU, sondern Europa, geht ja dann noch etwas größer, Markt zu bedienen. Und deswegen sind die natürlich interessiert daran, dass sie einen funktionierenden Standort in der Mitte Europas haben möchten. Ansonsten haben sie Schwierigkeiten. Sie können dann nicht mehr zu guten Kosten es anbieten, nicht mehr zuverlässig genug anbieten und dadurch wird ihr Geschäft einfach auch schlecht gemacht.
Ich würde da gerne ergänzen, Boris, weil ich glaube schon, dass du einen wesentlichen Punkt ansprichst. Die globalen Player sind nicht von Deutschland abhängig im weiteren Sinne und vor allem nicht perspektivisch. Das heißt, sie können reagieren und sagen, wir konzentrieren uns zunehmend auf andere Regionen in dieser Welt, die größere Wachstumsraten bieten, die mehr Freiheiten bieten für die Logistik, die vielleicht auch von der Gesellschaft besser getragen werden. Also das ist schon ein wichtiger Aspekt. Dem können wir entgegensetzen, nicht nur Deutschland, sondern Europa. Hier ist nach wie vor ein wichtiger Markt. Wir haben eine größere Population als USA. Wir sind nach wie vor eine Wirtschaftsmacht im Sinne, was hier konsumiert wird. Und mit jedem Konsum geht natürlich auch Logistik einher, auch was hier nach wie vor produziert wird. Nur wir dürfen nicht noch mehr verlieren. Das ist die eigentliche Nachricht. Wir müssen darauf schauen, dass dieser Markt funktioniert und sich eher wieder in Richtung positive Entwicklung, in Richtung Wachstum, in Richtung auch ein offenes Mindset entwickelt. Sonst werden die globalen Anbieter sich schon schrittweise auch verlagern in ihren Aktivitäten.
Und ich gehe sogar so weit zu sagen, das ist ja schon längst im Gange, ne? Also beispielsweise, Christian, was du gerade beschreibst, dass irgendwie in Europa oder in Deutschland Waren produziert werden für die Welt und dann mit den Logistikdienstleistern in die Welt transportiert werden, wird eher oftmals als Auslaufmodell beschrieben, in der Hinsicht, dass viel Local für Local gemacht wird, in Asien für Asien produziert wird, in Nordamerika für Nordamerika und so weiter und so fort. Und am Ende nochmal zurück zu den Logistikdienstleistern. Wen kümmert's, wenn die Waren nicht mehr aus Deutschland kommen, sondern transportiert werden müssen sie? Und die Logistikdienstleister folgen einfach diesen Trends und passen sich an und haben im Zweifel nicht so dieses Herzblut, was drinsteckt oder diese Motivation, den Logistikstandort Deutschland als, weißt du, das hochhaltenswerteste Gut überhaupt ist. Was kümmert das die großen Konzerne? Du siehst es jetzt wieder, Chemiekonzerne beispielsweise, die jetzt zunehmend darüber nachdenken, nicht mehr in Deutschland zu produzieren, wie sie es immer gemacht haben, sondern sagen, wir haben unsere Kompetenz, das können wir auch in China machen, das können wir auch in Nordamerika machen, da sind die Anreize da, da sind die Energiekosten niedrig und so weiter und so fort. So, was kümmert die, der Logistikstandort Deutschland? Provokante Frage,
aber das möchte ich bewusst nochmal rein. Chemiekonzerne sind aber auch bei uns im Kreis der Logistikweisen und da sehen wir schon, wie viel Herzblut am Ende doch auch am Standort.
Deswegen ist eine provokante Frage. Ich will jetzt nicht an Pranger stellen. Chemiebranche ist ein Beispiel, Automotive ist die nächste. Selbst der deutsche Mittelstand fängt an, im Ausland zu produzieren. Ihr kennt die Situation, deswegen will ich nochmal ganz konkret da jetzt ein bisschen in die Wunde stechen.
Auf jeden Fall, nur ist es auch so, dass die Logistik ja gerade geprägt ist vom Mittelstand und der kann nicht einfach irgendwo weltweit sich positionieren. Das heißt, abgeleitete Funktion, 99,5% der Unternehmen haben weniger als 30, 40 Millionen Euro Umsatz in Deutschland. So, also die Logistikunternehmen, von denen ich spreche. Die sind davon abhängig, dass, wie Markus es gesagt hat, dass Industrie und Handel in Deutschland auch wirklich etwas generiert. Das heißt, sie möchten ein Angebot Industrie und Handel anbieten können, dass sie sich mit der Logistik auch sehr positiv positionieren können. Also es heißt, dass man den Leistungsfaktor der Logistik vielleicht nutzt, um den Standortnachteil, den Deutschland hat, etwas auszugleichen. Verlässlichkeit in den Supply Chains, in den Lieferketten, in den gesamten Lieferketten. Die Abwicklung der gesamten Logistik, sodass die Kunden immer glücklich sind, wenn sie ihre Bestellung aufgegeben haben. Und das funktioniert natürlich nur, wenn die Infrastruktur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ansonsten hat es wirklich niemand mehr nötig, in Deutschland zu investieren, weil sie keinen Vorteil mehr haben. Hohe Kosten, schlechte Logistik, ja, was wollen wir denn sonst noch hier machen? Abgesehen mal, dass wir immer noch von einem Tafelsilber leben, dass die Ausbildung doch ganz herausragend ist oder dass die Fachkräfte bestehen und das Know-how noch da ist.
Okay, also Stärken haben wir, glaube ich, ganz gut besprochen. Wir haben jetzt vielfach über die Schwächen des Standorts gesprochen. Lass uns ein bisschen noch Potenzial und auch Herausforderungen, die bei der Umsetzung von euren Maßnahmen und so weiter entstehen. Aber vielleicht nochmal das Potenzial gerade zu beschreiben. Wir haben da auch schon ein paar Dinge drüber gesagt, aber worin seht ihr in erster Linie das Potenzial? Was herrscht, um den Standort nicht nur vorm Abrutschen zu retten, sondern tatsächlich wieder auf Niveau zu bringen und in einem Ranking eher hochzubringen, obwohl das Ranking natürlich, ob es wichtig ist oder nicht, ist eine zweite Frage, aber dass der Standort wieder einen höheren Stellenwert hat und international wettbewerbsfähiger wird.
Der erste Schritt ist, erstmal den Deckmantel wegzunehmen und sich ehrlich zu machen und wirklich eine Bestandsaufnahme abzuhalten, zu sagen, da stehen wir. Und das sind die Stärken und Schwächen, so wie wir es gerade getan haben. Und das muss ins Bewusstsein von vielen Entscheidungsträgern gelangen, natürlich auf der Seite der Handelnden in der Wirtschaft, aber vielleicht noch mehr in der Politik. Und sich hier wirklich klar zu machen, wenn wir jetzt nicht gegensteuern und die Maßnahmen auch spürbar werden, dass dann eben der Zug in die falsche Richtung noch schwerer wird aufzuhalten.
Wichtiger Punkt, weil häufig, also jedes Mal, wenn man eine Diskussion führt, in so einem Podcast beispielsweise, mal auf die Schwächen hinweist und so alarmierend daherkommt und so ein Szenario aufzeigt, wo es bergab geht und so weiter, wird man schnell verschrien als so self-fulfilling prophecy und Schlechtreder und guck mal, diese Stimmung ist der Auslöser, das ist einer der Gründe, warum es uns so schlecht geht und so weiter und so fort. Aber wie soll man denn eine Veränderung herbeiführen, wenn man die Probleme nicht offen anspricht und nicht wirklich auch mal ein bisschen Alarm macht und sagt, wenn das so weitergeht, dann finden wir uns nicht da wieder, wo wir sein wollen. Also diese Balance zwischen nicht alles pessimistisch und griesgrämig und schlecht reden, aber gleichzeitig mutig, aktiv und offen Probleme ansprechen. Ich glaube, das muss uns auch irgendwie gelingen. Habt ihr das Gefühl, dass wir die Balance hinbekommen oder geht es zu sehr in die eine oder die andere Richtung?
Ich weiß noch nicht, ob wir ein gemeinsames Bild nach vorne haben. Da bin ich noch unschlüssig. Also als Gesellschaft in Deutschland und vor allem auch aus der Politik heraus. Und ein Erfolgsfaktor besteht ja darin, dass wir nicht isoliert Entscheidungen treffen, nicht die Wirtschaft für sich Entscheidungen trifft, nicht die Politik auf der anderen Seite, sondern gemeinsam und auch die Gesellschaft dabei mitgenommen wird. Und darin sehen wir einen ganz wichtigen Faktor, um wieder nach vorne erfolgreich zu werden. Ja, viel, viel stärker die beteiligten Parteien, die Stakeholder aus den verschiedenen Bereichen an einen Tisch zu bekommen, beziehungsweise dazu zu bewegen, dass sie an einem Strang ziehen. Dafür machen wir die Vorschläge, wie das funktionieren kann. Und das hat verschiedene Aspekte von natürlich Prozessen, Prinzipien, Regularien, Entbürokratisierung, Finanzierung und natürlich bestimmten Investitionsprojekten, die entsprechend zu priorisieren sind. Aber allein, nur aus der Politik heraus oder nur aus der Wirtschaft heraus, wird es nicht funktionieren.
Okay, lass uns vielleicht ganz gerne mal über konkrete Maßnahmen sprechen. Ihr macht euch im Rahmen eurer Meetings ja auch Gedanken, nicht nur eine Bestandsaufnahme und irgendwie beschreiben, wie es ist und wie es sein müsste, sondern tatsächlich auch konkrete Maßnahmen, von denen ihr euch versprecht, dass sie sowohl von der Industrie als auch von der Politik aufgenommen werden, im Zweifel oder im Idealfall im Zusammenspiel. Was sind konkrete Ratschläge, konkrete Maßnahmenpakete, die ihr euch überlegt habt, die dem Standort Deutschland helfen würden?
Wir kommen mal von oben nach unten und fangen wir dann mit der Politik an, damit es vielleicht auch abgehakt ist und wir dann wieder mehr in die Praxis reinkommen. Also wir haben so den Eindruck, dass die Förderprogramme, die wirklich sehr viele ausgeschrieben werden, oft den falschen Ansatz wählen, wie sie initiiert werden. Wir sind der Meinung, dass Projekte gefördert werden sollen, die durch Unternehmen, durch die Praxis initiiert werden. Das heißt, der Impuls muss von einem Unternehmen kommen, den Antrag zu schreiben, die Forschungsarbeit zu leisten. Da braucht man dann natürlich einen Partner aus der Forschung, aus der Wissenschaft. Das ist keine Frage. Aber es darf nicht andersrum sein, dass eine Forschungseinrichtung die Idee hat, versucht dann irgendwelche Unternehmen zusammenzubringen, die sagen, ja, wir haben noch, ich bin jetzt ein bisschen polemisch, wir haben da noch ein bisschen Budget übrig und dann, ja, machen wir das mal, dann haben wir auch ein bisschen Research and Development gemacht. Dann kommen viele Rohrkrepierer raus, die in der Praxis nicht richtig zum Einsatz kommen. Deswegen braucht es so eine Art Paten, so einer, der dafür einsteht bei den Fördergebern. Ich als Unternehmen werde das hier einsetzen. Diese Lösung, die hier in der Wissenschaft, in der Forschung entwickelt wird, an der Uni, an dem Institut, wo auch immer, das ist genau das, was ich brauche. Und jetzt möchte ich dafür Geld haben. Also das ist sozusagen die Perspektive gewechselt wird bei den ganzen Antragsorientierungen.
Ich greife mal ein willkürliches Beispiel raus. Wasserstoffantrieb, ist das ein gutes Beispiel oder ein schlechtes Beispiel für das, was du gerade beschrieben hast?
Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, eine Meinung zu äußern, weil ich habe nämlich da überhaupt gar keine Ahnung, was es bei den ganzen Antrieben für Vor- und Nachteile gibt und was da für eine Story dahinter liegt. Ich kann vielleicht aus meiner Historie bei Fraunhofer etwas sprechen. Wir haben da einen Heimlieferdienst mal entwickelt, der entkoppelt sein soll von der Anwesenheit des Kunden. Und die Idee war stark, die Idee war super. Wir haben mit Ach und Krach ein paar Partner gefunden, die das dann machen. Wir haben auch Investitionsvolumen bekommen, aber es hat nicht funktioniert. Wir haben da einen Haufen Geld bekommen, um etwas zu entwickeln, aber es war kein Bedarf da. Und da solche Ideen, die sind zwar toll, die werden am grünen Tisch entwickelt, aber der Bedarf in der Praxis, der fehlt. Ich möchte logistisch orientiert sprechen, ne? Also es geht hier um wirklich harte Praxisprojekte und wir haben ein paar Leuchtturmprojekte, die jetzt gerade, ich denke, was in Dortmund passiert, was in Hamburg, also jetzt kann ich wieder die ganzen Universitäten, das sind haufenweise super Projekte, die da initiiert werden, aber es sind doch einige dabei, die dann auch sang- und klanglos wieder untergehen.
Also nochmal zusammenzufassen, für dich soll diese Initialzündung aus der Praxis heraus, aus dem Unternehmen herauskommen, mit Unterstützung von den Institutionen bzw. Akademie, Forschung, Universitäten und so weiter und dann idealerweise Politik, wie spielt Politik dann damit rein? Das war jetzt ein Beispiel, das nicht von der Politik gefordert wird, aber größere Projekte wie beispielsweise Wasserstoff wäre so ein Beispiel.
Das sind die Förderprogramme, die so ausgerichtet sein sollen. Weil meistens ist es ja so, dass der Impuls kommt aus den Forschungsinstituten, aus dem Wissenschaftsbereich. Und das soll eben genau umgedreht werden. Es muss ein Pate da sein, einer, der wirklich dafür einsteht, um das nochmal zu wiederholen. Das Unternehmen muss gewissermaßen sagen, ja, das ist genau das, was wir brauchen und das werden wir einsetzen. Und ob das jetzt ein Unternehmen oder fünf sind, das ist völlig egal. Und dass sie dann Unterstützung brauchen, ganz klar. Aber dieser Part muss da sein.
Was sind die großen Widerstände, die da entgegensprechen? Also es klingt für mich plausibel, klingt für mich so, wie es eigentlich sein sollte. Warum ist das fehlgelaufen und was sind die Widerstände, die verhindern würden, dass wir es so machen, wie du es gerade vorschlägst?
Die Förderprogramme sind so aufgesetzt, dass es die Hauptantragsteller und der Hauptverantwortliche sind die wissenschaftlichen Institutionen. Weil aus denen kommen die Ideen, die haben die Zeit dafür, Doktoranden, Doktorantinnen, Wissenschaftler, die generieren Innovationen, die haben Ideen und möchten das realisiert haben und suchen sich dann die Unternehmen, die sich daran beteiligen. Und wie gesagt, das ist eine Grundlagenforschung, die ist super oder vielleicht auch eine praxisorientierte Forschung. Nur ist da die Trefferquote aus unserer Sicht und aus meiner Sicht, aus der Erfahrung heraus, geringer, als wenn es umgedreht werden würde, dass die Impulse aus der Praxis direkt kommen.
Vielleicht können wir nochmal auf das Wasserstoffthema ganz kurz zurückkommen. Das ist ja schon ein interessanter Punkt. Wir könnten mit einem funktionierenden Wasserstoffkreislauf, der vor allem auch der Logistik zugutekommt, eine Leuchtturmsituation herstellen. Aber das geht eben nicht über einzelne Forschungsprojekte und nur begrenzt wirksame Initiativen, sondern wenn, dann muss man das wirklich groß denken und das heißt, man braucht ein Bild, wo möchte man in 5 oder 10 Jahren sein, dann muss man alle Beteiligten für diese Idee gewinnen und dann muss man das Ganze durchziehen. Und zwar durchziehen heißt bis zum Ende. Und da haben wir ja schon häufig erlebt, wie viel zu früh, meistens durch die Politik initiiert, Fördermaßnahmen beendet wurden, obwohl die Technologie noch nicht zur Marktreife gebracht wurde. Das ist ja in Deutschland ein ganz grundsätzliches Problem, dass wir häufig sehr gut sind bei der Ideengenerierung auf den ersten Schritten, um es dann sozusagen in der Forschung nochmal weiter nach vorne zu bringen. Aber Marktreife und dann auch wirtschaftlicher Erfolg daraus, die wirkliche Innovation, das ist etwas, was wir nicht gut bisher in Deutschland umgesetzt haben. Und da einen deutlich nachhaltigeren Ansatz für die großen Themen zu wählen, das wäre sehr, sehr hilfreich. Ein zweites Beispiel neben dem Wasserstoffthema wäre für mich das autonome Fahren. Da müssen alle Beteiligten zusammen an den Tisch, da müssen Kooperationen aufgebaut werden, auch innerhalb der Wirtschaft und zwischen Wettbewerbern, damit wir hier jetzt aus einer deutschen Brille heraus führend sein können, was das anbelangt.
Okay, weitere Maßnahme, die ich überlegt habe?
Ja, wir haben natürlich viele Detailthemen, aber häufig geht es auch darum, dass wir sagen, wir müssen beispielsweise Vernetzung noch stärker fördern. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass Unternehmen besser kooperieren, dass man Plattformen schafft, über die solche Kooperationen stattfinden können, einfach um Ressourcen effizienter einzusetzen, zielgerichteter nach vorne zu gehen. Und dann kommen wir bei dieser Fragestellung sehr schnell an auch Finanzierungsthemen. Wie sollen denn die Dinge in Zukunft besser finanziert werden? Und wir haben ja vorher schon diskutiert, es liegt eigentlich in den Sondervermögen und in anderen Töpfen liegt schon viel Geld für die Zukunft bereit. Aber wie schaffen wir es, dieses Geld richtig einzusetzen? Wer soll darüber entscheiden, mit welchen Projekten wir anfangen? Können wir da nicht stärker Kapitalmarktmaßnahmen zum Einsatz bringen? Also dass hier ähnlich wie von Investoren, die jetzt auf Startups zugehen, sozusagen die besten Ideen, die auf dem Tisch liegen, dann bewertet werden und diejenigen, die letztendlich in der Priorität für uns am attraktivsten sind, werden vor allem durch das Geld, das Investoren bereit sind, auf den Tisch zu legen, determiniert. So könnte man natürliche Mechanismen schaffen, um dann die Mittel auch zielgerichteter einzusetzen.
Gibt es da gute Beispiele aus dem Ausland, wo sowas schon gut funktioniert? Oder wären wir die Ersten, die nach dem Muster denken würden, nach diesem Beispiel?
Also wir haben uns sicherlich jetzt nicht an anderen Ländern orientiert und an anderen Regionen, sondern eher, wie funktioniert es denn in der Startup-Welt? Nach welchen Kriterien werden hier Innovationen bevorzugt, gefördert etc.? Und wir glauben, dass wir viel mehr solche Mechanismen anwenden müssten.
Christian? Ich wollte nur ergänzen, das ist einfach diesen Mut von Unternehmen zu unterstützen, dass wenn sie das Risiko gehen, eine Innovation voranzutreiben, dass dort eine gewisse finanzielle Unterstützung auch möglich ist in einem neuen Rahmen, der außerhalb von klassischer Förderung herauskommt. Also dass dann durch die Investition und durch das Risiko, welches durch Innovationen herauskommt, entstehen können, dass da so eine Art Gewinnverlust, der dadurch kommt, ausgeglichen wird, damit eben Mittelständler mit einem, gerade in der Logistik, mit ihren engen Margen dann auch die Möglichkeit erhalten, sich etwas innovativer aufzustellen.
Das Stichwort Bürokratie ist vorhin schon mal gefallen. Da wollte ich gerne nochmal darauf zurückkommen, weil das ein sehr, sehr wichtiges ist, worüber viele sich beschweren, nicht nur in unserer Industrie, in allen Industrien durch die Bank weg. Habt ihr konkrete Vorschläge gemacht für Bürokratie, Hemmnisse in der Logistik und wie sie abgebaut werden können? Konkrete Vorschläge? Ich weiß, es ist ein dickes Brett, aber vielleicht habt ihr euch Gedanken über ein paar Vorschläge gemacht, wie man rangehen kann an die Sache und wie man da wirklich mal einen Fortschritt machen kann.
Es ist eine ganz schwierige Sache, weil das ist so dieser Tenor, der ja von den meisten auch intoniert wird, Bürokratieabbau. Und ich bin so ein Vertreter davon, die Bürokratie hat einen Grund. Niemand hat die Bürokratie aufgebaut, nur weil er Bock hat, sondern einfach, weil es zu Schwierigkeiten gekommen ist. Aus welchen Gründen auch immer, weil jemand sich beschwert hat oder weil dort irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Was ist völlig egal. Deswegen ist es gar nicht so einfach zu sagen, wir können die oder die Bürokratie reduzieren, sondern mir geht es mehr, das Stichwort Mindset, was Markus gesagt hat, vom Mindset her, mehr Risiko wagen lassen und dann, wenn es auch mal nicht funktioniert und zu Problemen kommt, nicht sofort nach dem Staat rufen, nach dem Gericht rufen, nach dem was weiß ich rufen, sondern etwas Neues, nicht risikoavers, sondern risikoaffin, etwas versuchen lassen. Und wenn es schief geht, dann nicht sofort den Stab darüber brechen und sagen, das dürfen wir nie wieder tun, da müssen wir jetzt eine Regel verfassen, damit es nicht mehr passiert, was da passiert ist. Natürlich, wenn Menschenleben oder was weiß ich da dabei sind, aber etwas mehr ins Risiko gehen, als immer nur in die Sicherheitsrinne reinzurutschen. Das ist das, was, glaube ich, bei uns ganz wichtig ist. Und dadurch die Bürokratie etwas zurückzufahren und zu sagen, jetzt lass uns mal ein paar Sachen ausprobieren und vielleicht auch, dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, an gewissen Stellen das ein oder andere Mal die Regularien in die eine Richtung kippen lassen. Weil es ist oft nicht hart, sondern auslegungsfähig und da mal in den mehr flexiblen Bereich fallen lassen, die Entscheidung.
Und unter Mindset fällt hier sicherlich auch zu der Wechsel von einem Kontrollansatz zu einem Vertrauensansatz. Die Bürokratie ist auch vor allem dadurch gekennzeichnet, dass in den vergangenen Jahren sehr viel mehr Reportingpflichten entstanden sind, dass sehr viel mehr in Anführungszeichen die Unternehmen kontrolliert werden, die in ihrem Handeln nachweisen müssen, dass sie sowohl regelkonform als auch ethisch handeln etc. Hier müssen wir mehr Vertrauen wieder in die Wirtschaft, in die handelnden Akteure und auch in die Marktmechanismen setzen.
Stichwort Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
Das wäre jetzt das erste Stichwort, das einem an dieser Stelle natürlich einfällt, ja.
Das Fass wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht nochmal wieder aufmachen. Haben wir schon häufig und machen wir an gegebener Stelle vielleicht nochmal. Aber Markus Christian, wenn ihr das jetzt ein bisschen nach Hause bringt, wenn ihr noch ein paar Dinge loswerden wollt, ihr habt euch mit diesem Thema jetzt lange beschäftigt, ihr habt sicherlich eine Art Plädoyer oder eine Art Message an die Zuhörer da draußen. Wenn ihr das Ganze zusammenfassen müsstet, wollt, was ihr mit den Logistikweisen an Insights generiert habt, was würdet ihr den Leuten mit auf den Weg geben? Markus, vielleicht fängst du an.
Erstmal, die Logistik hat eine enorme Bedeutung für unseren Wohlstand in Deutschland. Sie ist auch, wir haben vorher über direkte Kopplung, Entkopplung von der Wirtschaftsentwicklung gesprochen, sie ist schon auch das Fieberthermometer für die Wirtschaft. Und sie hat eine zunehmende Bedeutung dadurch, dass, wie Christian schon ausgeführt hat, durch die Logistik immer mehr Werte geschaffen werden, neue Services, zusätzliche Dienstleistungen. Es ist ja nicht nur so, dass die Logistik, früher war es die mutzige Industrie, darauf sich fokussiert, die Waren von A nach B zu bringen. Nein, sie ist in viel breiterem Maße unterwegs, um die Bedürfnisse der Menschen, und da reden wir ja nicht nur für den täglichen Konsum, da reden wir auch von Gesundheit, da reden wir von Mobilität etc., dafür zu sorgen, dass wir letztendlich eine gewisse Lebensqualität haben. Und die Logistik hat sich nicht in dem Maße in Deutschland entwickelt, wie wir es uns erwarten dürften, und wir haben letztendlich genügend Maßnahmen und Ansätze aufgezeigt, wie wir dem gegensteuern können. Und das ist uns wichtig, dass wir das auch in Zukunft tun werden.
Christian, dein Schlussplädoyer sozusagen?
Das ist die Stimme nach außen gewesen. Mhm. Jetzt geht die Stimme nach innen, also in den Wirtschaftsbereich Logistik. Und da möchte ich wirklich dafür ein Plädoyer halten. Und das haben wir auch immer wieder herausgestellt, dass wir es gemeinsam schaffen können. Als Wirtschaftsbereich Logistik müssen wir viel mehr gemeinsam an einem Strang ziehen und weniger Partikularinteressen vertreten, die ja sehr gerne in der Logistik vertreten werden. BVL ist so ein schönes Gefäß, in dem alle sich wiederfinden, aber es ist ja eher ein Austausch, Netzwerkaustausch. Aber der Ansatz ist ja genau das, sich zusammenzutun, und bring da gerne das mit rein. Haben wir wieder bei den Innovationen. Die Mittelständler haben oft nur das Geld, um eine Innovation nach vorne zu treiben. Deswegen warten sie lange, um das Geld in die Hand zu nehmen, weil sie nicht wissen, ob es wirklich funktioniert. Ein DHL kann gleich 5, 6, 7, 8 Innovationen starten. Wenn eine davon funktioniert, sind die anderen bezahlt. Wenn die Logistikdienstleister, Logistikunternehmen sich zusammentun und sagen, jetzt sind wir 10, 20 Unternehmen und machen einfach 5, 6 verschiedene Innovationen und teilen das Risiko, aber auch die Gewinne, dann wird auf einmal das ein ganz neuer Impuls geben und eine ganz neue Dynamik aus der Logistik heraus. Und deswegen dieses gemeinsame und Ärmel hochkrempeln und etwas tun, dafür haben wir auch einige Impulse gegeben und aufgestellt, und das ist das Plädoyer, was mehr nach innen reingeht, in den Wirtschaftszweig und an die Akteure.
Also auf jeden Fall ein Plädoyer, Mitglied in der BVL zu werden, beziehungsweise sich aktiv zu engagieren, in den Regionalgruppen mitzumachen. Ja, also ist nicht nur wirklich hilfreich für die eigene Karriere, sondern es bringt auch den gesamten Wirtschaftsbereich weiter. Und das, glaube ich, das Plädoyer, was man zusammenfassen kann. Zusammen sind wir stark. Genau. So platt das klingt, aber ist was dran an dieser Aussage. Super. Christian, Markus, vielen Dank fürs tolle Gespräch. Wir haben schon angekündigt, es war ein dickes Brett, da hätten wir noch immer weitaus tiefer reinbohren können, aber in der Kürze der Zeit, knappe Stunde haben wir zur Verfügung, wir hätten noch locker eine Stunde dranhängen können, aber vielen, vielen Dank schon mal dafür. Danke für eure tolle Arbeit, dass ihr das schon seit vielen, vielen Jahren macht und da wirklich auch, wie gesagt, ehrenamtlich da viel Zeit und Energie investiert, um solche Dinge voranzutreiben, finde ich super, sehr stark. Macht weiter so, und ich wünsche mir, dass es die Logistikweisen in 10 Jahren auch noch gibt und ihr sehr viel, viel erreicht habt. Danke und macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
So, das war der BVL-Podcast mit Professor Christian Kille und Markus Meissner über die Zukunft des Logistikstandortes Deutschland. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.